Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 272 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 12. Juni 2026. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Der Schmolltalk entfällt, weil Scholle im Rahmen unserer Hüttentour auf einem Berg rumkraxelt. Aber ich möchte Sie zu einem Roundtable einladen, gleich mehr dazu. Scholle hat sich aber, bevor er losgefahren ist, mit Katharina Tombusch, Leiterin Maklerdirektion Nord im Konzern Versicherungskammer, darüber unterhalten, wie man Makler heute richtig betreut. Und in den News der Woche hat sich die Schadenunfallsparte etwas erholt. Die größten Unfallrisiken für Kinder liegen daheim. Bis Geld in der Berufsunfähigkeit fließt, dauert es oft lange. Und eine eigene Immobilie bleibt für viele Bürger gefühlt unerreichbar. Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform doch mit 5 Sternen. In eigener Sache. Da prallt schon ordentlich was aufeinander. Lieferkettenchaos, Cyberattacken, Schadeninflation, KI-Risiken. Das Marktumfeld für Gewerbemakler ist gerade hochkomplex. Wie damit umgehen? Welche Themen bei den Gewerbekunden jetzt auf die Agenda heben? Auf diese und viele weitere Fragen gehen wir in einem Live-Roundtable ein. Am 16. Juni um 14 Uhr geht es los. Ich werde mich dabei mit folgenden Experten unterhalten. Andreas Brunner, Vorstandsvorsitzender der FEMA, Holger Janke, Leiter des Makler- und Assekurateursvertriebs Trion Digital und Jens Steiniger, Leitung Makler-Vertriebsunterstützung bei Helvetia Deutschland. Unser Pfeffi-Geschäftsführer Jan Ross wird außerdem mit Stefan Feuser von der Aventus Maklergruppe einen Blick auf Gewerbemakler und ihre Zukunft werfen. Und mit Daniel Dirkes von SureIn spricht er darüber, wie Makler ihre Effizienz erhöhen können, etwa durch den Einsatz von KI. Es wird auch wieder einen Live-Chat geben, das heißt, Sie können während des Roundtables fleißig Fragen zum Gewerbemarkt stellen und wir beantworten sie dann live vor Ort. Den Link zur Anmeldung gibt es in den Shownotes. Das Ganze ist für Sie kostenfrei.
Im Gespräch.
Mit Unhöflichkeit ist noch niemand irgendwann weitergekommen, sagt Katharina Tombusch. Und sie weiß, wovon sie redet. Denn als Leiterin der Maklerdirektion Nord im Konzern Versicherungskammer hat sie nicht selten mit Konflikten zwischen Maklern und Kunden zu tun und muss deeskalieren. Scholle hat Katharina vor einigen Wochen auf der Aruna-Messe in der Berliner Kulturbrauerei getroffen und vors Mikrofon geholt. Es geht um nicht weniger als die Frage, wie man Makler heutzutage richtig betreut.
Hallo Katharina, es ist aber schön, dass wir uns hier in der Kulturbrauerei treffen, Mensch.
Ja, freut mich auch. Spontan, unverhofft, aber freut mich.
Ja, und ich möchte ein bisschen was aus deinem Nähkästchen hören, denn du bist ja für die Maklerbetreuung verantwortlich bei der
Versicherungskammer Bayern für die MD Nord, wo eben Norden, Osten, Westen enthalten ist.
Alle möglichen Himmelsrichtungen und so weiter.
Das bayerische Nord.
Okay, erzähl mir doch mal bitte, was beschäftigt eure angebundenen Makler gerade? Was liegt denen so auf der Seele? Warum rufen die an? Warum melden die sich?
Also momentan ist echt unglaublich viel im Umbruch. Also man hat auf der einen Seite diese ganzen Themen, was die ganzen Konsolidierer angeht. Alles wird immer größer. Alles von den digitalen Prozessen her. Die KI wird überall benannt. Kaum einer weiß, was er aber genau damit machen soll. Also von daher sehr, sehr viele Unsicherheiten, die momentan alle bewegt. Plus die Problematik, dann auch wirklich an die Ansprechpartner ranzukommen, bei den Gesellschaften durchzukommen, um dort schnelle und saubere Prozesse zu haben.
Könnt ihr die Makler trösten?
Wir versuchen es. Wir haben immer eine Schulter zum Ausweinen.
Ja.
Dafür sind unsere Maklerbetreuer bekannt und haben da sehr viel Talent. Wir versuchen es natürlich. Wir haben sehr viel in die Bipro-Normen investiert, um dort Prozesse leichter zu machen. Wir haben natürlich jetzt auch die ersten Projekte intern, was KI-Themen angeht, etc. pp. Wir sind in die Vergleicherthematik mit eingestiegen. Also viele Themen, die wir anspielen, aber einiges auch nicht umgesetzt haben.
Mhm. Nun gibt es eine sehr große Studie von Kubus. Da geht es darum, was Makler überhaupt von Maklerbetreuern erwarten. Und du bist ja so die Chefin der Maklerbetreuer, die Obermaklerbetreuerin. Was würdest du denn sagen, was eure Makler besonders erwarten? Was ist Pflicht?
Also bei uns ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, dass der Maklerbetreuer der erste Ansprechpartner ist. Wir sind ziemlich alles, weil die Kammer hat so um die 7.000, 7.500 Mitarbeiter. bis man da an den Richtigen kommt, der jetzt zuständig ist, das ist alleine schon eine Lebensaufgabe, dieses Adressbuch zu kennen. Und dafür ist der Maklerbetreuer da. Der ist wirklich die Schnittstelle ins Haus, um einfach alles an den richtigen Punkt zu bringen, die Anliegen zu bedienen, der Kümmerer zu sein, da ganz häufig eben auch der Troubleshooter, wenn es Eskalationen gibt, was wir natürlich immer nicht hoffen, aber sind wir ehrlich, natürlich gibt es da immer Themen.
Ach ja?
Kommt vor, dass dann auch mal so. vereinzelt.
Aha.
Ja, und dafür ist er eben auch da, dass er dann die Themen mit aufnimmt und in die Klärung geht, sich kümmert und einfach den Makler komplett bei uns im Haus begleitet.
Können Sie gerade zu Hause am Podcast nicht sehen, aber hier fährt gerade eine Fahrradgruppe vorbei und die klingeln alle so schön.
Bike.
Hier ist richtig was los. Okay, jetzt sind die aber alle vorbei, es ist ausgeklingelt. Wie erreicht man einen Makler am besten? Auf welchem Weg? Telefon, WhatsApp, SMS, Rauchzeichen?
Faxen tun wir noch ganz gerne.
Ja, toll.
Tatsächlich ist der ganz klassische Weg immer noch E-Mail und Telefon. Mhm. Also das wird noch nicht irgendwie erweitert um irgendwelche Chatbots oder Sonstiges, sondern das ist wirklich noch der ganz klassische Weg. Dann gerne natürlich, wenn man sich persönlich trifft, dass dann Themen auch direkt vor Ort besprochen werden. Wir haben ja die Maklerbetreuer auch noch in den Regionen sitzen, noch ein Nachzügler-Klingler.
Ja, hier klingelt's.
Nein, aber wir haben die Maklerbetreuer auch in der Region sitzen, aber auch der persönliche Kontakt, dass man sagt, komm noch mal vorbei, wir sprechen Dinge durch. Und ansonsten wirklich die ganz klassischen Wege noch.
Genau, wie viel ist noch Reisen? Wie viel ist dann schon Videotelefonie und solche Sachen?
Also es verschiebt sich immer mehr Richtung Vico. Natürlich damals durch Corona extrem nach vorne gepusht. Mhm. Zwar waren die Maklerbetreuer immer schon dezentral und da auch mit aufgestellt, aber der Endkunde, der Vertriebspartner eher nicht. Mhm. Das hat sich mittlerweile komplett gedreht. Aber wir haben auch, glaube ich, in Corona und auch danach gemerkt, der persönliche Kontakt bleibt auch wichtig. Von daher würde ich sagen, 40% draußen, 60% drinnen, was aber nicht nur der Vico geschuldet ist, sondern auch einfach das unglaublich viel Workload natürlich auch mit Themen, die dann am Schreibtisch geklärt werden müssen.
In der Studie stand auch, dass Makler tatsächlich erwarten oder zufriedener sind, wenn sich der Maklerbetreuer immer mal meldet. Wie läuft das bei euch und wie meldet man sich denn da eigentlich? Hallo, ich bin's und was los? Oder wie macht man's?
Ja, also wir versuchen regelmäßig den Kontakt dadurch zu halten, wenn wir irgendwelche Neuerungen haben, ob es eine Produktseite ist, ob es da...
Ein Anlass, ne?
Genau, ja, ja. Das Anlassbezogene. Aha. Weil man muss schon sagen, der Workload bei den einzelnen Maklerbetreuern ist extrem. Das heißt, man arbeitet sehr, sehr viel reaktiv. Ne? Man bekommt die Sachen rübergeworfen per E-Mail, per Telefon und muss sich dann kümmern und dann dieses aktive Betreuen. Da muss man sich wirklich disziplinieren. Um dann den regelmäßigen Kontakt zu halten. Weil das kann ich auch völlig verstehen, auch von Maklersicht aus, dass man nicht nur eine Nummer ist, sondern dass man wirklich auch den persönlichen Draht hat und einen Namen hat und den Ansprechpartner kennt. Genau. Aber das ist dann tatsächlich, wie gesagt, oder mal durch eine Veranstaltung, dass man sich dann sieht. Und, ja.
Über was für Zahlen reden wir eigentlich? Also ein Maklerbetreuer bei euch, wie viel Makler hat der unter sich, bei sich?
Bei sich. Liebevoller Betreuung haben unsere Field-Betreuer ungefähr um die 100 Partner. Mhm. Wir haben dann noch ein paar Sonderdirektionsbevollmächtigte im Key-Accounting, die haben dann eher 5 bis 10. Das sind aber so große Player mit deutschlandweiten Niederlassungen. Mhm. Und wir haben auch Desk-Betreuerinnen, das sind 2 Kolleginnen bei uns, die roundabout 400 Partner dann in der Betreuung haben, aber dafür nur zu 1% rausfahren, wenn wirklich mal hart auf hart kommt, sonst aber wirklich den kompletten Service und Support vom Schreibtisch aus machen und die dann eben viel größere Menge dann noch machen. Ja.
Dann kommen wir mal zu deiner Aufgabe als über den Maklerbetreuer eingeschwebenen. Über den Ding schwebenden. Was machst du denn dann? Was ist deine konkrete Aufgabe?
Eskalation.
Du hast dich zögert.
Ja. Das sagt mein Chef jetzt nicht. Nein. Aber ich habe tatsächlich ganz viele Themen nach innen eher. Dass ich versuche, alles, was draußen bekannt wird, dass man sagt, ein Prozess funktioniert nicht, eine Schnittstelle läuft nicht, da ist ein Thema am Produkt, was auch immer. Das sind tatsächlich Themen, die dann von mir ins Haus gespielt werden, dass man das in Gremien mit reinnimmt etc. pp. Natürlich haben wir auch relativ häufig dann Themen, was Strategien angeht. Ne? Wo müssen wir darauf achten, was ändert sich gerade, wo müssen wir mitmachen, entgegensteuern, wo wollen wir vielleicht auch bewusst nicht mitmachen. Mhm. Und tatsächlich, was ich am Anfang gesagt habe, auch Eskalationen sehr gern.
Jetzt hast du so oft Eskalationen gesagt, jetzt bring noch mal ein Beispiel. Ja, wann ist mal so richtig, ja, bei uns darf man auch mal fluchen. Ja. Was ist so eine Eskalation? Was passiert denn da?
Das ist eigentlich der Moment, wenn der Maklerbetreuer mit seinen Wegen nicht mehr weiterkommt.
Das Latein am Ende.
Entweder Latein am Ende oder einfach, dass dann der Kollege aus dem Innenbereich dann eben sagt, kann ich nicht mehr entscheiden, ist außerhalb meiner Kompetenzen, muss über den Chef geklärt werden, Chefin geklärt werden, was auch immer. Und das sind dann meistens die Momente, wo es dann von Chef zu Chef dann quasi geklärt wird und dann muss das dann tatsächlich dann
geklärt werden. Makler dann auch mal richtig wütend oder so? Also gibt es da auch Schimpfe und solche Sachen?
Haben wir auch. Okay. Also es ist auch, ich glaube, das ist wie überall. Du hast den Querschnitt von denen, die dann noch ganz freundlich sagen, was falsch gelaufen ist. Und es gibt auch die, die nicht mehr so freundlich sind.
Ja.
Wo ich dann aber auch immer denke, ich glaube, Unfreundlichkeit hat noch nie einen weitergebracht, egal von welcher Richtung, in welche Richtung.
Das ist ein schöner Satz.
Aber ja, manche denken immer noch, je lauter und poltriger, umso besser läuft's. Habe ich mal beobachtet. Nee.
Klingt nicht wirklich. Okay, dann lassen wir das auch mal. Wenn du dann wieder nach Hause fährst, nach Leipzig, was passiert dann hier nach der Aruna-Messe?
Heute nicht mehr viel, weil es ist Freitag und es wird gegen 9 sein, wenn ich zu Hause bin.
Ja, leuchtet irgendwie ein, ja.
Kann man machen, macht man nicht. Im Zug wahrscheinlich nochmal ein paar E-Mails checken. Mhm. Tatsächlich, also das ist ja der Vorteil am Tablet etc., dass man wirklich kurz gegenchecken kann, was ist reingekommen, was muss man sich am Montag direkt auf die To-Do-Liste setzen. Genau, und ansonsten wird nachbereitet, wenn Kontakte aufgekommen sind, wenn Themen platziert wurden. Das wird dann tendenziell direkt am Montagmorgen dann in die richtigen Bahnen gelegt.
Das demografische Problem kommt ja nachher nochmal auf den Tisch in diversen Diskussionen. Habt ihr genug Maklerbetreuer eigentlich oder habt ihr auch solche Personalsorgen?
Nee, tatsächlich sieht es bei uns gut aus. Mhm. Was aber auch, glaube ich...
Warum?
Also zum einen haben wir den Vorteil, dass wir eine sehr, sehr lange Verweildauer haben. Also wir haben nicht oft Wechsel mit drin. Meine Mannschaft zum Beispiel ist jetzt seit 11 Jahren fast komplett in der Konstellation bestehend. Und wir haben... Wenn wir jetzt besetzt haben, sogar sehr häufig jemanden aus dem internen Bereich bekommen, weil wir, ganz ehrlich, der Maklerbereich ist einfach super spannend. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Die Kammer ist ein großer Arbeitgeber mit absoluter Stabilität. Das reizt auch immer noch. Mhm. Von daher, das ist tatsächlich, glaube ich, die Kombi. Wir sind jetzt auch vom Altersdurchschnitt liegen wir irgendwo zwischen Anfang 40 und 50. Mhm. Also von daher, das ist echt...
Erstmal keine Sorgen.
Nö, momentan tatsächlich völlig in Ordnung. Manchmal kann es doch... Postleitzahlenmäßig, je nachdem, in welchem Gebiet man sucht, aber ja. Ansonsten ist das tatsächlich gut besetzt bisher immer.
Das ist so ein schönes Schlusswort, das nehme ich jetzt. Katharina, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und noch viel Glück hier auf der Messe.
Dankeschön, viel Spaß noch. Bis nächste Mal.
Die News der Woche. Nach mehreren Jahren mit hoher Schadeninflation und belastenden Naturgefahrenereignissen hat sich die Lage der deutschen Schaden- und Unfallversicherer 2025 stabilisiert. Die Beitragseinnahmen stiegen branchenweit um 7,7% auf 99,7 Milliarden Euro. Das zeigt der aktuelle Marktausblick der Kölner Ratingagentur Assicurata. Allerdings gibt es von Seiten der Analysten keine Entwarnung für die Branche, denn sie wächst im Moment vor allem durch Beitragserhöhungen und nicht durch eine Ausweitung des versicherten Bestands. Besonders auffällig ist diese Entwicklung in der Kfz-Versicherung. Nach mehreren verlustreichen Jahren erzielte die Sparte 2025 erstmals wieder ein positives versicherungstechnisches Ergebnis. Die Versicherer erhöhten aber auch die Prämien um 13,4%, der stärkste Zuwachs aller Zweige. Das war angesichts der stark gestiegenen Preise in den Autowerkstätten auch nötig. Assicurata befürchtet aber, dass manche Anbieter die Rückkehr in die Gewinnzone jetzt nutzen könnten, um wieder aggressiv in den Preiswettbewerb einzusteigen. Und wenn einige übereifrige Kfz-Versicherer mit Preisnachlässen in die nächste Wechselsaison starten, könnte das mühsam erreichte Ergebnis der Erholung verpuffen. Für 2026 erwartet Assicurata übrigens ein gebremstes Wachstum von 3,5-5% für die Schaden- und Unfallversicherer. Die schwache gesamtwirtschaftliche Dynamik in Deutschland dürfte Investitionen, Konsum und damit auch die Versicherungsnachfrage dämpfen. Die meisten Unfälle erleiden Kinder auf Spielplätzen oder Straßen? Irrtum. Tatsächlich geschehen sie zu Hause in den heimischen vier Wänden. Das weiß allerdings nur ein Drittel der Eltern, wie aus einer YouGov-Umfrage im Auftrag des Versichererverbands GdV unter 1027 Eltern hervorgeht. Darunter waren 800 Eltern mit Kindern unter 13 Jahren. Demnach schätzen 65% der Befragten ihr Zuhause als sicher ein. Doch das könnte zu hoch gegriffen sein. Viele Eltern sind nicht sorglos, aber zwischen Risikobewusstsein und konkretem Handeln klafft eine Lücke, erklärt Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des GdV. Und weiter? Fast die Hälfte der Eltern sieht Verbrennungen am Herd als relevantes Risiko. Aber nur 29% haben einen Herdschutz installiert. Nur 33% haben große Möbel gegen das Umkippen gesichert, nur 37% haben Treppengitter installiert und die Liste geht noch weiter. Dahinter steckt gar nicht mal böser Wille. Die Eltern schieben die Maßnahmen einfach nur immer wieder auf. Um Eltern zu helfen, Risiken im Alltag besser einzuschätzen, haben der GDV und die BAG mehr Sicherheit für Kinder, den Kinderunfallcheck, entwickelt. Das kostenlose Online-Tool richtet sich an Eltern von Kindern bis 13 Jahren und umfasst bis zu 12 Fragen. Es zeigt, welche Schutzmaßnahmen bereits umgesetzt sind und wo Sicherheitslücken bestehen könnten. Die Ratingagentur Franke und Bornberg hat die Leistungspraxis von 16 Berufsunfähigkeitsversicherern geprüft. Mehr als 36.000 Leistungsfälle aus dem Jahr 2024 schauten sich die Analysten dafür an. Ergebnis? Die Anerkennungsquote bleibt stabil bei fast 80%. Das ist gut. Doch der Zeitraum, bis das Geld fließt, hat sich weiter verlängert und erreicht im Schnitt 201 Tage. Zum Vergleich, 189 Tage waren es im Jahr 2023. Die Anerkennung eines BU-Falls dauert durchschnittlich 192 Tage, die Ablehnung 208 Tage. Den höchsten Wert weisen Leistungsfälle aufgrund psychischer Erkrankungen auf. Hier dauert eine Anerkennung im Schnitt 286 Tage. Das liegt vor allem an zwei Gründen. Erstens, die Einschätzung und Diagnose der Erkrankungen ist komplex. Und zweitens ist es schwierig, bei psychischen Leiden einen exakten BU-Grad festzulegen. Stabil bleibt hingegen die Gesamtanerkennungsquote. Sie liegt unabhängig von der Rentenhöhe bei knapp 80%. Das ist ein belastbarer Beleg dafür, dass berechtigte Ansprüche in der Mehrheit der Fälle anerkannt werden. Fast 60% der Ablehnungen erfolgen aus medizinischen Gründen. Der versicherte BU-Grad wurde nicht erreicht. Der Wunsch der Deutschen nach den eigenen vier Wänden ist und bleibt groß. Aber 46% der Bürger bezweifeln, dass sie sich einen Immobilienkauf in ihrer Region auch leisten können. Ein Jahr zuvor lag der Wert bei 39%. Das geht aus der Leistbarkeitsstudie des Baufinanzierers Interhyp hervor, für die rund 1000 Menschen befragt wurden. 39% der Befragten nehmen den Immobilienmarkt demnach als überdreht wahr. Rund 69% geben an, dass die Preise in den vergangenen 12 Monaten weiter gestiegen sind. Eine Entlastung bei den Immobilienpreisen spüren nur noch 26%. Trotz allem steigen die kalkulierten Budgets deutlich. Im Schnitt planen Kaufinteressierte aktuell mit rund 384.000 Euro nach etwa 349.000 Euro im Vorjahr. Sie unterschätzen aber, wie lange das Ansparen von Eigenkapital eigentlich dauert. 54% glauben, ihr Ziel in weniger als 5 Jahren zu erreichen. Die Erfahrung von bereits erfolgreichen Käufern zeigt aber ein anderes Bild. 2 von 3 benötigten mehr als 5 Jahre, jeder dritte sogar über 10 Jahre. Hinzu kommt, dass viele Suchende gar nicht wissen, wo ihre monatliche Belastungsgrenze liegt. Nur rund 34% derjenigen, die in den nächsten 1 bis 2 Jahren kaufen wollen, haben ihre tragbare monatliche Rate konkret ausgerechnet. Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.